Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Freien Akademie, damit ist Rowohlt natürlich nicht richtig beschrieben. Er ist zwar Tierbildhauer, aber er konnte eigentlich alles. Aber die Zeitumstände haben es so gefügt, dass er mit der Darstellung des Tieres am besten über die politischen Klippen kam. Mein lieber, guter, alter Rowohlt, 1955 übernahm er die Bildhauerklasse des verstorbenen Edwin Schaaf an der damaligen Landeskunstschule in Hamburg. Hans Rowohlt war ein zarter Mann mit einem markant geschnittenen Profil und großen, spähenden Augen. Seine ersten Worte waren: Ich sehe, Talent haben Sie alle ausreichend, aber das allein ist nicht genug. Charakter gehört dazu. 30% Talent, 70% Charakter. Diese seltsame Aufsplittung kam mir damals als 20-Jährigen einigermaßen absurd vor, wo doch gerade das Talent mir so bedeutsam erschien. Heute muss ich sagen, er hatte mit seiner Einschränkung vollkommen recht. Denn zum Charakter gehört ja nicht nur das notwendige Stehvermögen, das Durchhalten, das Dranbleiben, nicht aufgeben, sondern vor allem auch die Fähigkeit und das Bemühen, sich selber ungeschönt sehen zu wollen, das eigene Tun zu reflektieren, dem antiken Postulat erkenne dich selbst, nahe zu kommen und auch danach zu handeln. Wie viele hoffnungsvolle Talente habe ich im Laufe der Zeit untergehen sehen, weil ihnen das nicht gegeben war. Rowohlt drängte sich nie in den Vordergrund. Er war ein scheuer, fast spröder Mann, dem in der Öffentlichkeit auch die Stimme versagen konnte. Im kleinen Kreise aber mit Freunden, mit Menschen, die ihm vertraut waren, kam er ganz aus sich heraus. Seine Zuhörer fesselte er dann mit einem langen Monolog, der mit Wissen und fabulierender Fantasie, bisweilen auch ein wenig spekulativ, aber stets mit Substanz, immer größere Bögen schlug und doch noch so ein folgerichtiges Ende erreichte. Dazu äußerte er sich gern mit einem trockenen, manchmal auch etwas skurrilen Humor. Immer wieder stellte er im Gespräch die Dinge auf den Boden, aufs Fundament. Das Wesentliche, die Architektur, die große Achse kamen für ihn zuerst. Immer gründete er auf sicherem Boden, baute dann freier und freier werdend darauf auf. Bei seinen Korrekturen in der Bildhauerklasse konnte er mit wenigen Worten das Erforderliche benennen. Kurz und knapp. So auch bei einer Korrektur meiner ersten überlebensgroßen Plastik, ein dem Leben und dem Licht entgegensteigender Jüngling. Er sollte sehr geistig wirken. Geradezu immateriell schwebend, also lenkte ich den Hals und gab ihm übergroße, strahlende Augen. Aber das war mir noch nicht genug. So ließ ich noch sein Haupthaar flammenartig aufsteigen, die Flamme des Geistes gewissermaßen. Rowohlt schaute sich mein ersehntes Meisterwerk an und sagte nur: Manche machen's mit der Frisur. Erste Lektion im Fache Bildhauerei: Weder das Wollen noch die beste Absicht ersetzen die Form. Den ganzen Ersten Weltkrieg durchlitt Rowohlt als Soldat und an der Front und in französischer Gefangenschaft. Diese Zäsur in seinem Leben, diese Erlebnisse brachten ihn an den Tiefpunkt seiner Existenz. Die Grausamkeit, was der Mensch dem Menschen in der Hölle des Krieges antat, hatte ihn zu Boden gedrückt und ihn nachhaltig getroffen. Eine tiefe Wunde, die sich nicht schließen wollte. Nach dem Kriege wollte Ruwold kein Bildhauer mehr sein. Und nur sehr zögerlich konnte er die erlebten Schreckensbilder bannen und seiner Depression Herr werden. Und viele Jahre war es ihm überhaupt nicht mehr möglich, dem Bilde des Menschen glaubhaft Gestalt zu geben. Der Mensch, die sogenannte Schöpfung, Krone der Schöpfung, in Ruwolds Kunst gab es ihn nicht mehr. So trat das Tier immer stärker in das Blickfeld seines künstlerischen Schaffens. Die Kreatur in ihrem schlichten Dasein, in ihrer natürlichen Reinheit, ohne jegliche Schuld, in ihrem Schweigen war für ihn und sein zerstörtes Gleichgewicht wie ein besänftigendes Heilmittel. Dies Band, das Ruwold damals zu den stillen Gefährten des Menschen gebunden hatte, ist auch nie wieder gelöst worden. Seine Zeichnungen von Tieren, die er in vielen Skizzen vorbereitete, angefangen von dem Blatt, bei dem alles richtig stimmte, bis zum knappsten Umriss, der das vorher erarbeitete, zwar auch enthielt, aber mit höchster Konzentration und Sicherheit des Strichs die Quintessenz aus Intuition, Wissen und Können darstellte. Diese Zeichnungen sind eine souveräne, gültige Verkürzung und sie haben eine nachhaltigere Wirkung als jede noch so ausgebreitete grafische Häkeldecke. Das zeichnerische Werk Ruwolds steht gleichberechtigt neben dem plastischen. Die Linie war für Ruwold die Domäne des Nordens im Gegensatz zum plastisch-räumlichen, dessen Vorherrschaft er dem kulturell von Rom vom Mittelmeer geprägten lateinischen Raum zuerkannte. In der Zeichnung drückt sich seine Entscheidung zur Gestaltung vielleicht am reinsten und mit dem überzeugendsten Nachhall aus, denn seine Fähigkeit, die Linie auf die entschiedenste Weise und mit unerhörter Spannung zu gebrauchen, eröffnete ihm eine neue, mögliche Weite der Abstraktion. Immer ist Ruwolds Linie aktiv. Aus sich selbst heraus entwickelt sie Kraft. Nur eine kurze Brechung durch eine neue kurze Brechung, erneuten Schub. Ruwolds Linie füllt nicht das Blatt und schmückt es. Sie herrscht autokratisch im imaginären Raum. Verkürzt könnte man Ruwolds Weg als Bildhauer so benennen. Von der beherrschten Wiedergabe des Naturschönen zu einer Schönheit, die das bloße Abbild der Natur verlässt und im Zusammenspiel und im Aufeinandertreffen reiner Formen eine ganz eigene Melodie entstehen lässt. Tierische, pflanzliche, anorganische Elemente verschmelzen unter seiner Hand zu einem gemeinsamen Ausdruck erhöhten Lebens. Eine Tendenz zur immer stärkeren Abstraktion also, ohne allerdings, und das gibt den Arbeiten Ruwolds, ihren eigentümlichen Reiz, naturnahes ganz zu eliminieren. Er treibt seine Abstraktion eben nicht so weit, dass sie zuletzt nur noch ein gegenstandsloses Spiel ist. Eine Hochzeit seines Schaffens waren die Jahre zu Beginn des dritten Jahrzehnts. Eine Fülle ganz neuer Ansätze beherrschte sein Werk. Eine ungeheure Experimentierlust ergriff ihn. Zusammen mit Rolf Nesch arbeitete er an neuen Drucktechniken. Er bereiste mit den Malern Karl Kluth und Wilhelm Grimm Italien und Sizilien. Er besuchte in Paris die Galerien und er zeichnete in Südschweden und auf Hiddensee. Alles schien ihm offen zu stehen, eine Zeit des Aufbruchs und der Hoffnung. Aber die Zeitläufe ändern sich. Nachdem Ruwold in den Jahren 1934 und 35 schon mit einigen Arbeiten angeeckt war und sein kühn konzipierter, wirklich wunderbarer Entwurf für eine Plastik im Zuge der Neugestaltung des Maschseeparks in Hannover grandios durchgefallen war, wusste er, was die Stunde geschlagen hatte. Er wandte sich für die nächsten 10 Jahre des Bestehens des Großdeutschen Reiches erneut und nahezu ausschließlich dem Tier zu. Das staatlich geforderte, völkisch-heroische Menschenbild und die damit verbundene altbackene Formsprache stießen ihn ab. In der Darstellung des Tieres fand er aber den Freiraum und Atem, um seine Formenwelt zu verwirklichen. In dieser Disziplin konnte ihn das Korsett der nun verordneten Kunstauffassung kaum einengen. So entstand die monumentale Steinskulptur eines Eisbären für den Hamburger Stadtpark, ein wild bewegter, angreifender Tiger und der riesige, wie ein zusammenbrechendes Bergmassiv wirkende, stürzende Stier für den Hamburger Schlachthof. Lange Zeit arbeitete er auch an Entwürfen für den plastischen Schmuck eines neuen Verwaltungsgebäudes von Remsmar. Die schon in der Ausführung begriffenen Werke zerfielen 1943 im Phosphorbrand auf dem Gelände des Steinmetz Bursch zu Staub. Unter dem Eindruck der ihn zermürbenden Bombenangriffe und in Reaktion auf sie modellierte Ruwold damals eine Reihe von Tigern, die sich in gespannter, gereizter, ja aggressiver Eleganz gegen den Betrachter zu wenden schienen. 20 Jahre später hat Ruwold diese Raubkatzen wieder hervorgeholt und ihnen mit einer radikalen Überarbeitung ihre letzte Fassung gegeben. Bei aller noch vorhandenen Geschmeidigkeit ist ihre Wirkung jetzt verhaltener, gebauter, von einer komprimierten Schwere, als wenn ihr vorher nach außen gewandtes Wesen sich einem inneren Kern zugekehrt hätte. Diese Art des Arbeitens hat Ruwold bis zu seinem Lebensende beibehalten. Kein Entwurf, keine Arbeit konnte sicher sein, so wie sie war, zu bleiben. Immer wieder unterzog er seine Plastiken erneuter Prüfung. Er veränderte, baute um, gab ihnen manchmal ein ganz anderes Aussehen. Sein beweglicher Geist suchte nach weiteren Lösungen. Er begnügte sich nicht mit nur der einen Möglichkeit. Das Lebendige in seinem Werk ist nicht zuletzt diesem Offenhalten im Schaffensprozess geschuldet. Einige Monate vor seinem Tode machte Ruwold an das Museum für Kunst und Gewerbe eine Schenkung. Die Schenkung bestand aus etwa 100 plastischen Arbeiten, 250 Zeichnungen und Skizzenbücher und dem gesamten druckgrafischen Werk. Damals hat sich Heinz Spielmann ungeheure Verdienste erworben, denn er war sofort auf der Matte und hat sehr ungeniert zugegriffen, Gott sei Dank, denn kurze Zeit danach brannte das ganze Haus und alles, was da drin war, leider ab. Hans Ruwold starb vor einem halben Jahrhundert. In seinem auf mich geradezu magisch wirkenden, redgedeckten Bauernhaus in dem die Tenne mit ihrer mächtigen, warmen Balkendecke das Atelier war. Und ich erinnere mich des sanften Halbdunkels in diesem geheimnisvollen Raum, an den Lichtkegeln, der die Tonfigur auf ihrer Drehscheibe erhellte und sie als einzigen Gegenstand hervorhub, während alle anderen Modelle und Formen in eine wundersame Sphäre zurücktraten. Und ich erinnere mich an den letzten Tag in dieser Werkstatt, kurz nach dem Tode Rowohlts, als das Feuer alle Zimmer mit einem leuchtenden Festglanz zu erfüllen schien und in einem wilden Funkenwirbel diese Geburtsstätte vieler Bildwerke zu Asche verbrannte. Und bei alledem denke ich mit Dankbarkeit an die väterlich-freundschaftliche Zuneigung und Hilfe zurück, die mir so oft in diesem Hause zuteil wurde. Danke.